Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, gleich dem 28. Ordibehisht 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran bedauert unbegründete, wahnhafte Anschuldigungen der G7-Minister. Präsident Raisi warnt Afghanistan wegen Wasseranteil Irans an Hirmand. 86. Flottille der iranischen Marine schließt ihre Weltumrundung ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran bedauert unbegründete, wahnhafte Anschuldigungen der G7-Minister. Iran hat eine von Finanzführern der Gruppe der sieben fortgeschrittenen Volkswirtschaften erhobene Anschuldigung aufs Schärfste verurteilt und sie aufgefordert, ihre Mitschuld an illegalen US-Sanktionen zu beenden, anstatt haltlose Anschuldigungen gegen die Islamische Republik zu erheben. Die G7-Finanzminister und Zentralbankgouverneure behaupteten in einer Erklärung vom 13. Mai, sie seien besorgt über das von Iran ausgehende illegale Finanzierungsrisiko. Wir verurteilen den Teil der Erklärung der G7-Finanzminister aufs Schärfste, der eine völlig unbegründete und wahnhafte Anschuldigung gegen die Islamische Republik Iran darstellt, sagte Kanani. Er forderte die kleine Gruppe von Ländern, die versuchen, anderen ihre Wünsche aufzuzwingen, auf, ihre bedauerliche Praxis, die illegalen US-Sanktionen zu begleiten und zu besänftigen, einzustellen, was gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts und der Menschenrechte gegen die große iranische Nation verstößt. Kanani fügte hinzu, dass die G7-Mitglieder für ihre groben Verstöße gegen internationale Vorschriften zur Verantwortung gezogen werden sollten, anstatt einseitige und unfaire Positionen gegenüber der iranischen Nation zu billigen und sich an diesen mitschuldig zu machen. Präsident Raisi warnt Afghanistan wegen Wasseranteil Irans an Hirmand. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi forderte am Donnerstag die herrschende Regierung in Afghanistan auf, Iran zügig mit seinem Wasseranteil aus dem Hirmandfluss, auch bekannt als Helmand, zu versorgen. Am Rande der Einweihungszeremonie einer Reihe von Wasser- und Stromprojekten in der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan, die an Afghanistan grenzt, warnte Präsident Raisi, dass Teheran eine Verletzung der Rechte der Bevölkerung der Provinz in keiner Weise tolerieren werde. Er sagte, das Recht der Bevölkerung von Sistan und Belutschistan auf Hirmandwasser sei in früheren Verträgen verankert und die Angelegenheit beziehe sich nicht auf einen bestimmten Zeitraum. Ich sage den afghanischen Machthabern, sie sollen meine Äußerungen nicht auf die leichte Schulter nehmen und sie sehr ernst nehmen, bekräftigte er. Ich warne die Behörden und Herrscher Afghanistans, die Rechte der Bevölkerung der Provinz Sistan und Belutschistan sowie rasch zu gewährleisten. Der Hirmandfluss, der längste Wasserlauf Afghanistans, entspringt im Hindu-Kusch-Gebirge westlich von Kabul und fließt in einem Bogen nach Südwesten bis er in die Hamun-Feuchtgebiete in der iranischen Provinz Sistan und Belutschistan mündet. Nach mehr als einem Jahrhundert Streit um die Wasserversorgung des Hirmand unterzeichneten Iran und Afghanistan 1973 einen Vertrag, um die Nutzung des Flusses durch jedes Land zu regeln. Iran sollte im Rahmen des Abkommens einen jährlichen Anteil von 820 Millionen Kubikmetern von Hirmand erhalten, gegen das Afghanistan wörtlich und geistig grob verstoßen und das Leben vieler Iraner gefährdet hat, die auf die Hamun-Feuchtgebiete für Trinkwasser, Landwirtschaft und Fischerei angewiesen sind. 86. Flottille der iranischen Marine schließt ihre Weltumrundung ab. Die 86. Kriegsschiffflotte der iranischen Marine ist nach einer Weltumrundung im Rahmen der Bemühungen der Islamischen Republik, ihre Marinepräsenz auf hoher See auszubauen, in die Hoheitsgewässer des Landes zurückgekehrt. Die Flottille der iranischen Marine, bestehend aus im Inland hergestellten Dena-Zerstörern und dem Basisschiff Makran, ist am Mittwoch in die Hoheitsgewässer der Islamischen Republik Iran zurückgekehrt, nachdem sie 8 Monate lang 63.000 Kilometer Seewege zurückgelegt und die Welt umrundet hatte. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, begrüßte die Weltumrundung der 86. Marineflotte freudig und sagte, dies sei die erste vollständig einheimische Kriegsschifffahrt in der iranischen Geschichte. Herzlichen Glückwunsch an die großartige Nation Iran, sagte Kanani in einem Tweet in persischer Sprache. die 86. Kriegsschiffflotte der iranischen Marine unternahm zum ersten Mal in der Geschichte Irans eine Weltumrundung mit dem rein iranischen Zerstörer Denar und dem Basisschiff Makran, an der Vertreter aus 29 Provinzen des Landes teilnahmen, und verzeichnete einen weiteren Erfolg auf der internationalen Bühne. Denar ist ein Zerstörer der Muj-Klasse, der im Juni 2021 der iranischen Marine beigetreten ist. Das Militärschiff ist mit Antischiffs-Marschflugkörpern, Torpedos und Marinekanonen ausgerüstet. Makran ist ein Basisschiff mit einem Gewicht von 121.000 Tonnen. Das Kriegsschiff kann 5 Hubschrauber transportieren und wird zur logistischen Unterstützung der Kampfkriegsschiffe eingesetzt. Palästinenser verurteilen Israels Beharren darauf, Siedlern bei Durchführung provokativen Marsches zu helfen. Die palästinensische Autonomiebehörde PA hat das Beharren des israelischen Regimes darauf, extremistischen israelischen Siedlern dabei zu helfen, einen provokanten Marsch in der Altstadt der heiligen besetzten Stadt Al-Quds abzuhalten, angeprangert. Der sogenannte Flaggenmarsch soll am Donnerstag stattfinden, wobei die Siedler darauf drängen, dass die Route der Kundgebung auch das Gelände der Al-Aqsa-Moschee umfasst, die drittheiligste Stätte des Islam. Nabil Abu Rodeine, Sprecher des PA-Präsidenten, warnte am Mittwoch, dass der Marsch die bestehenden Spannungen verschärfen würde und zu einer Explosion der bereits angespannten Lage in der Region führen könnte, darunter auch in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die mögliche Einbeziehung des heiligen Geländes in die Orte, die die Demonstranten besuchen würden, wird die Region in Aufruhr versetzen und die Folgen werden verheerend sein, berichtete die Agentur unter Berufung auf den palästinensischen Amtsträger. Rodeine machte das Kabinett des israelischen Regimes für die Folgen, zu denen das Ereignis führen könnte, voll verantwortlich. Der Marsch soll die Besetzung der palästinensischen Gebiete im Westjordanland durch das israelische Regime in einem vom Westen unterstützten Krieg im Jahr 1967 markieren. Auch die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte die geplante Veranstaltung und warnte das israelische Regime davor, irgendwelche roten Linien zu überschreiten. Jede Verletzung unserer roten Linien bedeutet, dass der Widerstand ein Mitspracherecht hat, sagte Ali Baraka, der Vertreter der Gruppe im Libanon. Der Marsch sei eine Provokation für das palästinensische Volk und eine Verletzung der Heiligkeit von Al-Aqsa, stellte er fest. Nach Angaben der Times of Israel würde die Polizei des israelischen Regimes mehr als 2000 Kräfte mobilisieren, um die am Marsch teilnehmende Siedler zu unterstützen. Syriens Präsident Assad nimmt am Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Jeddah teil. Der syrische Präsident Bashar al-Assad wird am Freitag am Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien teilnehmen. Außenminister Faisal Miqdad bestätigte am Mittwoch Assads Teilnahme und sagte, dass Syrien bei keinem arabischen Gipfel fehlen darf. Der Minister ist zu einem vorbereitenden Außenministertreffen im Vorfeld des Gipfels im Königreich. Auch Generalsekretär Ahmed Ahul Gait, der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan und der algerische Außenminister Ahmed Attaf begrüßten die Teilnahme Syriens. Der diesjährige Gipfel in Jeddah markiert die Wiederaufnahme Syriens in die 22-köpfige Arabische Liga nach einer 12-jährigen Suspendierung. Assad wird auf Einladung des saudischen Königs Salman an dem Gipfel teilnehmen. Die Arabische Liga suspendierte im November 2011 die Mitgliedschaft Syriens, eines der Gründungsmitglieder, mit der Begründung, dass Damaskus angeblich gegen Proteste der Opposition vorgegangen sei. Damals bezeichnete Syrien den Schritt als illegal und einen Verstoß gegen die Satzung der Organisation. Der Entspannungsprozess begann, nachdem Iran und Saudi-Arabien eine Vereinbarung zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen und zur Wiedereröffnung von Botschaften getroffen hatten. Beobachter sagen, dass das in China nach 7 Jahren der Entfremdung unterzeichnete Abkommen die Synergien zwischen muslimischen Staaten stärken und zur Lösung regionaler Probleme beitragen wird. Israel und bestimmte westliche Staaten haben große Anstrengungen unternommen, um Syrien zu isolieren. Dennoch haben immer mehr Länder in der Region ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die diplomatischen Beziehungen mit Damaskus wieder aufzunehmen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Zandewakili mit dem Titel Bahore del Nesin, das heißt angenehmer Frühling.
یاد تو نگاه آسمونم پر از تصویر این چشمای خیسه تو این ثانیه ها که دستی از قید داره تقدیرمون رو می نویسه همین رویا که از راه میرسی تو همیشه من همین دل تنگی آمه چه احساسی از این بهتر که انسان بهار با تو بیاد من از خدا آمه درست وقتی امیدی نیست اسمت نجاتم میده از اون بس غربت دعا کن فاصله نزدیک ترشه شاید قسمت شد اومدم زیارت یور سفره هفت‌سین و باقش به سمت قبله روی تو چیدم خودت تحویل کن سال جدید و من این آرامشم از دست نمیدم همین رویا که از راه میرسی تو همیشه مرهم دل تنگی آمه چه احساسی از این بهتر که سال بهار با تو بیاد من از خدا آمه
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, unsere Sendereihe handelt von Persönlichkeiten iranischer Herkunft, deren Ruhestätte sich außerhalb des heutigen Irans befinden. Wir sprechen heute über den Mystiker Yusuf Hamedani. Mit vollem Namen heißt der eben genannte Mystiker Abu Yaqub Yusuf ibn Hassan Buzanjerdi Hamedani. Buzanjerd ist sein Geburtsort. Er liegt nahe bei Hamedan in West-Iran. Yusuf Hamedani ist 440 nach der Hijra und im Mondkalender, das heißt im Jahre 1049 nach Christus, zur Welt gekommen. Der Ort Buzanjerd blieb anfangs von dem Mongoleneinfall im 13. Jahrhundert nach Christus verschont, wurde aber später zerstört. Mit 18 ging Yusuf Hamedani nach Bagdad, um dort bei dem renommierten Gelehrten Scheich Abu Ishaq Shirazi an der Nizamiya Madrasa islamische Rechtsprechung, Fiqh, Überlieferung, Hadith und scholastische Theologie, Kalam, zu studieren. Scheich Abu Ishaq Shirazi lehrte an der Theologischen Hochschule in Bagdad und leitete sie. Er zog seinen Schüler Yusuf Hamedani trotz seines jungen Alters vielen seiner Schüler und Anhängern vor. Zu der Zeit gab es in Bagdad viele rege Diskussionen zwischen den Gelehrten verschiedener Rechtsschulen, insbesondere zwischen den Hambaliten und den Schafiiten. Dank dieser Atmosphäre wurde Yusuf Hamedani in eine Disziplin der Jurisprudenz, die sich Ilm-e Khalaf wa Nazar nennt, ein Meister. Mit 65 wirkte er als Prediger und großer Sufi in Bagdad und lehrte an der gleichen Madrasa, wo er studiert hatte. Khaja Yusuf kehrte schließlich in den Iran zurück. In Isfahan und Semnan und Khurasan schloss er mit großen Sufi-Meistern jener Zeit wie Sheikh Abdullah Juveini in Khurasan und Sheikh Hassan Semnani und Sheikh Abu Ali Farmadi Bekanntschaft. Er wurde in Khurasan ein Schüler des Sheikh Abu Ali Farmadi. Daraufhin lehrte Khaja Yusuf Hamedani selber in den Städten Samarand und Bukhara, heutiges Usbekistan, sowie Marv, heutiges Turkmenien, und Herat, heutiges Afghanistan. Als er in Marv war, ließ er dort eine bedeutende Versammlungsstätte, Khanqa, für die Anhänger errichten. Sie wurde von vielen besucht. Der Biograf Ibn Khalikan beschreibt diese Khanqa der Sufis als einmalig. Die ältesten Informationen über Yusuf Hamedani liegen uns seitens des iranischen Historikers Sam'ani, geboren 1113 nach Christus, vor. Er ist Yusuf Hamedani persönlich in der Khanqa in Marv begegnet. Auch soll er bekannte iranische Dichter Sanoi, dem wir uns in dieser Sendereihe bereits gewidmet haben, gemäß einiger Berichte zu den Anhängern von Khaja Yusuf Hamedani gehört haben. Es heißt, dass er, nachdem er sein Masnavi Adiratul Harira, Garten der Wahrheit, geschrieben hatte, eine Zeit lang an dem Sufi-Zirkel des Scheich Yusuf Hamedani teilnahm, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Thank you.
Chaja Yusuf Hamedani verbrachte gegen Lebensende die meiste Zeit in Marw und Herat, bis er 535 nach der Hijra und dem Mondkalender 1141 nach Christus starb. Der Tod ereilte ihn, als er von Herat auf dem Weg nach Marw war. Die Bevölkerung von Marw hatte ihn gebeten, zu kommen, doch er erreichte diese Stadt nicht mehr, sondern starb zwischen Herat und Borchur in der Gegend Bad Gries in Bamiyan und wurde dort beigesetzt. Später hat einer seiner Anhänger namens Ibn Najjar seine Leiche nach Marw gebracht. Seine Grabstätte wurde zum Pilgerort. Sie liegt im heutigen Turkmenistan in einem Ort namens Bayram Ali, 30 Kilometer nördlich vom heutigen Marw. Meister Yusuf hat vier seiner besten Schüler als seine Nachfolger ausgesucht, damit sie seine Anhänger und Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg vervollkommnen wollen, lenken. Die anderen Schüler des Scheichs sind nach seinem Tod dem Weg seiner vier Nachfolger gefolgt. Zusammen mit einem dieser Nachfolger namens Khaja Abdul Khaliq Qutjuwani gründete Sheikh Yusuf zu Lebzeiten einen berühmten Sufi-Orden, der von Bahauddin Naqshband vollendet und als Naqshbandi-Orden berühmt wurde. Der Naqshbandi-Orden ist eine der größten Sufi-Zirkel. Dieser Orden hat jahrhundertelang in Zentralasien und Transoxanien, Afghanistan, Turkestan, Indien, Irak, Iran, der Türkei und in Nordafrika die größte Einrichtung des iranischen Sufismus gebildet. Der Gelehrte Said Nafisi hat die Abhandlung Sahibia, die Abdul Khaliq Qutjuwani, einem Schüler und Nachfolger von Yusuf Hamedani zugeschrieben wird, herausgegeben. Dieses Buch ist das bekannteste über Khaja Yusuf. Aber der iranische Wissenschaftler Dr. Amin Riahi ist aufgrund seiner wertvollen Recherchen über Khaja Yusuf Hamedani der Überzeugung, dass der Inhalt dieser Abhandlung, zum Beispiel in Bezug auf den Namen, die Abstammung und die Epoche, in der Khaja Yusuf gelebt hat, sowie seinen Geburtsort und den Ort, an dem er gestorben sein soll, nicht zutreffen und das Bild, welches dieses Buch von Yusuf Hamedani vorlegt, sich nicht mit der wahren Persönlichkeit dieses bekannten iranischen Mystikers deckt. Dieser iranische Wissenschaftler ist der Ansicht, dass nur das einzige Werk von Yusuf Hamedani namens Rutba al-Hayat Auskunft über seine Persönlichkeit gibt. Rutba al-Hayat ist das einzige Werk, welches von Yusuf Hamedani hinterblieben ist. Es ist nur schmal, aber vom Inhalt her sehr wertvoll. Dieses Buch handelt in Form von Fragen und Antworten vom Leben des Menschen und seinen verschiedenen Stufen. Es ist in einfacher, flüssiger Prosa geschrieben und enthält neues Denken und folglich neue Begriffe. Khaja Yusuf hat in diesem Werk seine Mystik in Form eines Gespräches und Argumentationen dargelegt. Diese Abhandlung ist eines der ersten Beispiele seiner Art unter den Sufi-Werken in Farsi, und Dr. Amin Riahi, der das Rutba al-Hayat von Khaja Yusuf überarbeitet hat, betrachtet Khaja Yusuf als einen der ersten Mystiker, die den Weg für die Abfassung von mystischen Werken in der persischen Sprache geebnet haben. Einige andere Forscher schreiben auch zwei Werke namens Manazil al-Sairin, die Stationen der Wanderer, und Manazil al-Salikin, Khaja Yusuf zu. Allerdings wurden bislang keine entsprechenden Manuskripte von ihm dazu gefunden. Thank you. Khaja Yusuf war ein mystischer Lehrer, der seine Mystik durch Streit, Fragen und Argumentation vorstellte. Und diese Methodik führen die Forscher besonders auf sein Studium im theologischen Zentrum von Bagdad zurück, insbesondere die Lehrmethode des Abu Ishaq Shirazi. Nach Ansicht des Historikers Samani, einem Zeitgenossen von Khaja Yusuf, prägt diese Methodik nicht nur das Rutba al-Hayat, sondern ist auch bei einigen Erzählungen aus dem Leben von Khaja Yusuf festzustellen. Bei Betrachtung der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Wissenschaft im Zeitalter von Khaja Yusuf Hamedani werden wir gewahr, dass die übliche Methode der Mystiker ab dem 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, eher fanatisch war. Zur Zeit von Yusuf Hamedani war nicht nur die Religionspolitik der Ghaznaviden und Seldschuken, sondern auch die Ascharia-Bewegung von Fanatismus und Engstirnigkeit in Bezug auf Wissen und Denken gezeichnet, was ansteckend wirkte. Zu der Zeit besaßen andere Sufis nicht das freie Denken und die Unerschrockenheit von Bayazid Bastami und Hussein ibn Mansur Halaj, die im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, 3. und 4. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hatten, und die drei Größen der damaligen Mystik und Zeitgenossen von Khaja Yusuf namens Scheich Ahmad Jami, Khaja Abdullah Ansari und Imam Muhammad Ghazali waren anschauliche Beispiele für einen gewissen Übereifer gewesen. Aber Khaja Yusuf Hamedani war ein Sufi-Meister mit einem hohen freiheitlich denkenden Geist. Er war so sehr von der Gottesliebe erfüllt, dass einige Forscher ihn mit Abdul Hassan Kharrani, Abu Said Abul Khair und Baba Tahir Hamedani auf dieselbe Stufe gestellt haben. Das Persönlichkeitsbild von Khaja Yusuf Hamedani soll am meisten dem des Imam Muhammad Ghazali ähneln, der von 1058 bis 1111 gelebt hat. Sie haben beide gemeinsam, dass sie ein Schüler des renommierten Mystikers Abu Ali Farmadi waren und dass die beiden Mystiker waren, die den Sufismus, der in verstreuten, einfachen, schlichten Aussagen bestand, zu einer Sammlung von Grundsätzen zusammenstellten, die mit dem islamischen Religionsgesetz übereinstimmten. Auch wenn Ghazali wegen seiner vielen Werke berühmter wurde, so hat Khaja Yusuf Hamedani mehr Anhänger als er ausgebildet, und durch die Grundsteinlegung für einige Sufi-Orden ist er als Mystiker bedeutender gewesen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Musa Baluch Zangi Shahi mit dem Titel Bahar, auf Deutsch Frühling.
Bahar geldin fakat taş notlar alir odan
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe US-Niedergang in Westasien – Ursachen und Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Die Niederlage und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung ist eine Tatsache, die sich im internationalen System abzeichnet. Die USA als Führer dieser Ordnung haben ebenfalls Schwäche erlitten und die Komponenten ihrer wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten und dem Eingeständnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungsdenkfabriken in komplexe Probleme verwickelt, und die Zeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie wollen wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Niedergang der Macht dieser globalen Hegemonie in Westasien vorstellen. Mit dem Niedergang der US-amerikanischen Hegemonie im internationalen System, das wirtschaftlich auf Liberalismus und politisch auf Dominanz beruht, wird die gegenwärtige internationale politische Ordnung erschüttert. Während des letzten Jahrhunderts zielten viele der Kriege, die die Vereinigten Staaten auf der ganzen Welt angezettelt haben, darauf ab, ihre hegemoniale liberale Ordnung aufrechtzuerhalten. Die repressiven Wirtschaftssanktionen gegen einige Länder, die die US-amerikanische Vorherrschaft nicht akzeptiert haben, der Einsatz des Vetos im UN-Sicherheitsrat
und die Förderung der US-amerikanischen Kultur durch ihre Medien stehen alle im Zusammenhang mit der Stabilisierung und Wahrung der Hegemonie. Nach dem Rückzug Großbritanniens aus der Region am Persischen Golf im Jahr 1970 füllten die USA das durch den britischen Rückzug entstandenen Machtvakuum. Anhand zweier Indikatoren lässt sich sagen, dass die US-Hegemonialmacht im westasiatischen Raum schwächelt. Diese Indikatoren finden sich zum einen in der Reduzierung der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten der USA und zum anderen im zunehmenden Einfluss von Mächten wie China und Russland in Westasien. Die Zunahme des Einflusses dieser Länder zusammen mit der Stärkung einiger Akteure in der Region wie der Islamischen Republik Iran und der Achse des Widerstands, die sich gegen die Dominanz des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten in Westasien stellen, haben die Möglichkeit des US-Niedergangs zunehmen lassen. Die US-Führer haben eindeutig anerkannt, dass ihr Land Truppen aufgrund der hohen Militärausgaben aus der westasiatischen Region zurückziehen sollte. Nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 verstärkte George W. Bush die Präsenz des US-Militärs in Westasien unter dem Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen und die Demokratie zu fördern. Nach George Bush versprachen die Regierungen von Obama und Trump in ihren Wahlparolen, den Rückzug ihrer Truppen aus dieser Region wegen der hohen Kosten, die es für dieses Land hat. Tatsache ist jedoch, dass die USA aufgrund ihrer falschen Strategien bei der Verkündung der neuen Weltordnung unter der US-Führung allmählich ihre Macht im militärischen, politischen und wirtschaftlichen Bereich verloren haben. Doch haben die USA ihre in den letzten zwei Jahrzehnten gemachten Versprechen, den Terrorismus zu beseitigen und die Demokratie in der Region Westasien zu fördern, nicht erfüllt. Diese Misserfolge führten zu einer Verringerung der Glaubwürdigkeit dieses Landes in der Weltöffentlichkeit. Daher kamen sie zu dem Schluss, dass sie nicht in allen Regionen der Welt gleichzeitig eine direkte militärische Präsenz haben können. Denn aus amerikanischer Sicht liegt die zukünftige Konkurrenz bei China, und demnach sollten die Vereinigten Staaten ihre Ausgaben in Westasien reduzieren und stattdessen die in Ostasien machen, um China einzudämmen. All diese Probleme veranlassten die US-Führer, sich militärisch aus der westasiatischen Region zurückzuziehen. Im nächsten Schritt konzentrierten sich die USA auf die Reduzierung ihrer Kosten in Afghanistan. Während der Amtszeit von Barack Obama beispielsweise haben die US-Sicherheitsverantwortlichen und die Kommandeure der US-Armee Berichte vorgelegt, wonach sie in Afghanistan militärisch nicht gewinnen können. Und wenn sie in dieser Situation weitermachen und keine politische Lösung suchten, würden sie möglicherweise dieselbe Niederlage der Sowjetunion und Großbritanniens einfahren. Nach all dem, was soeben gesagt wurde, änderte Obama die US-Strategie in Afghanistan und dann startete Donald Trump denselben politischen Verhandlungsprozess mit den Taliban und erzielte eine Einigung. Schließlich ordnete Biden den Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan an, was selbst ein Symbol für das demütigende Scheitern der US-Hegemonie in der Region war. Die amerikanische Denkfabrik Center for a New American Agency bietet auch einige Anregungen zur Revision der amerikanischen Politik in Westasien, die den Niedergang der Hegemonie der Vereinigten Staaten zeigt. Diese Denkfabrik hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass die US-Interessen in Westasien dahingehend überarbeitet werden sollten, dass zum einen die vorgegebenen Ziele völlig begrenzt und transparent verfolgt werden sollten und dass zum anderen Washington für die Sicherung der Interessen seiner Verbündeten nicht verantwortlich sein sollte. Die amerikanische Denkfabrik Center for a New American Agency hat anerkannt, dass die Politik des Regimewechsels in Afghanistan, Irak und Libyen gescheitert ist und im Fall Syriens man sich mit der multilateralen Diplomatie in der Region zufrieden geben sollte. In einem anderen Teil hat diese Denkfabrik klar erklärt, dass Infanterietruppen, U-Boote und Kampfflugzeuge nach Amerika zurückkehren und der Kampf gegen den Terrorismus auf die Unterstützung vertrauenswürdiger lokaler Partner sowie auf Operationen durch Drohnen und schnelle Eingreiftruppen beschränkt werden sollte. Michael Turner, Experte der in Washington ansässigen Denkfabrik Heritage, bestätigt dies. Nach den strategischen Plänen der US-Regierung erfordert die militärische Modernisierung des Landes ausreichende Mittel, um hinsichtlich der Stärkung der Abschreckung in die Armee und ihre Zukunft zu investieren. Insbesondere die Erhaltung der drei Atomwaffen, das heißt U-Boote, landgestützte Raketen und Flugzeuge. Angesichts der Ausbreitung interner sozialer und wirtschaftlicher Probleme in den USA wurde die Politik der endlosen Kriege und des allmählichen Rückzugs aus Westasien von politischen Entscheidungsträgern zunehmend wahrgenommen. Diese Probleme zeigen, dass die USA aufgrund des Rückgangs ihrer Macht und Hegemonie nicht mehr die Fähigkeit haben, andere Regionen, insbesondere den westasiatischen Raum, zu beeinflussen. Neben diesen Fällen ist das strategische Versagen der Vereinigten Staaten bei der militärischen Unterstützung der Takfiri-Terrorgruppen ein weiterer Grund für die Schwächung ihrer Militärstärke in der westasiatischen Region. Michael McCall, der amerikanische republikanische Vertreter und Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses des Repräsentantenhauses, sagte bei einem Treffen mit Reportern am 9. Dezember 2015, dass seiner Meinung nach der damalige US-Präsident Barack Obama und seine Außenministerin Hillary Clinton für die Entstehung der IS-Terrorgruppe in der Region verantwortlich sind. Er fügte hinzu, die Obama-Administration hatte nicht den Willen, diese Terrorgruppe zu bekämpfen. Auch Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, hat im Dezember 2016, am 6. Jahrestag der Offenlegung amerikanischer Diplomatendokumente, klar verkündet, dass die amerikanische Central Intelligence Agency, CIA, die Takfiri-Terroristengruppe IS geschaffen hat. Julian Assange erklärte bei der Veröffentlichung der sogenannten Carta III-Dokumente in einer Erklärung, dass die Ursprünge der Terroristengruppe IS bis ins Jahr 1979 zurückreichen. Laut Assange führte die Entscheidung der CIA und Saudi-Arabiens, die Mujahedin in Afghanistan gegen die sowjetische Besatzung zu bewaffnen, zur Entstehung von Al-Qaida angesichts der Abreise von Osama bin Laden nach Pakistan und dann nach Afghanistan. Die Stärkung von Al-Qaida führte schließlich zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung marschierten die USA in Afghanistan und im Irak ein, wodurch im besetzten Irak ein Machtvakuum entstand, was der IS-Terrormiliz die Gelegenheit gab, sich zu formieren. Obwohl viele US-Verantwortliche die Rolle Washingtons bei der Entstehung von Terrorgruppen und ihrer Unterstützung anerkannt haben, hat aber am Ende der Misserfolg der USA bei der Konfrontation mit den selbstgeschaffenen, aber unkontrollierbaren Terrorgruppen Washington viele finanzielle und militärische Kosten auferlegt und die Grundlage für den militärischen Niedergang dieses Landes in der Region Westasien geschaffen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Mm-hmm.